Herr, segne du an uns dein Wort. Es war einmal ein Staubsauger. Er besaß große Anziehungskraft und auch ein überaus anziehendes Wesen. Das machte ihn überall beliebt. Den Schmutz der anderen Leute ließ er diskret verschwinden, ohne darin herumzurühren. Wenn er seinen Dienst getan hatte, herrschte wieder reine Luft. Alles war sauber und seine Umgebung leuchtete. Jeder und jedes stand wieder mit weißer Weste da. Aber er wurde in die Ecke gestellt. Fast möchte man sagen, er übte eine seelsorgerliche Funktion aus. Doch hätte man ihm dies gesagt, wäre er rot geworden. Und als er gefragt wurde, wie er solchen Dienst Jahr aus, Jahr ein bewältigen könne, ohne dabei zu kollabieren, antwortete er kurz und schlicht: immer wieder entleeren und am höheren Stromkreis angeschlossen bleiben. Liebe Gemeinde, in unserem Predigttext geht es auch ein Stück darum, an diesen Stromkreis, an diesem höheren angeschlossen zu bleiben. Und was das mit uns macht, mit jedem Einzelnen von uns, und auch mit einer Gemeinde. Der Text, der uns für heute aufgegeben ist, aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7, da steht zum Schluss, Verse 1 bis 6, ja doch bis 7, da steht im 7. Vers: und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Jetzt müssen wir uns eins vorstellen: die Apostelgeschichte, die ist ursprünglich eigentlich für Hörer geschrieben. Und erst im 13. Jahrhundert, da kam dann die Kapiteleinteilung dazu und im 16. Jahrhundert die Verseinteilung. Und so wie das die Schreiber damals drauf hatten, auch der Evangelist Lukas, da hat er bestimmte Hörzäsuren eingebaut. Also so gewisse Textmarker, wo man dann als Hörer weiß, aha, das habe ich ja schon mal gehört. Oder jetzt weiß ich, jetzt ist ein Spannungsbogen, der dann aufhört. Und genau bei diesem Kapitel 6, bei dem Vers 7, endet das erste große Thema. Man könnte fast sagen, das erste große Hörerlebnis für den Hörer. Und da steht ganz lapidar: das Wort Gottes, es breitet sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Das heißt, diesem christlichen Glauben der Jesus-Anhänger, die vorher aus dem Judentum kamen und diese junge Gemeinde in Jerusalem so attraktiv fanden, dass sie sich ihr anschlossen. Also das muss man sich ungefähr vorstellen, als wenn Spieler von Wismut Aue plötzlich Fans von FC Bayern München wären. Also das geht gar nicht. Aber das ist hier passiert. Kirche zum Träumen. Kirche oder Erweckung, wie wir sie uns auch für unsere Kirche auch in Deutschland, was Not tut, sehnsuchtsvoll erwarten und erbeten. In Jerusalem geschieht das. Ich lese den Predigttext einmal vor. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. So diese Geschichte, wenn wir die heute hören, wissen wir diese Diskrepanz zwischen diesem Ideal, was förmlich hier geschildert wird, eine Momentaufnahme der Gemeinde in Jerusalem. Und jeder, der die Bibel kennt und auch die Kirchengeschichte kennt, weiß, wie das dann später gelaufen ist, dass das so nicht lange gut ging. Aber für den Moment ist es doch ein Traum. Es ist traumhaft. Wie schön wäre es, wenn in unserer Gemeinde Leute dazukommen. Wie schön wäre es, wenn Menschen zu Jesus finden. Aber was ist das Geheimnis dieser Urgemeinde? Was ist das Geheimnis eines geisterfüllten Lebens, was sich im Persönlichen wie auch in der Gemeinde niederschlägt? Was muss man tun, um so zumindest ansatzweise Menschen zu erreichen und Gemeinde attraktiv zu gestalten? Hier steht aber erstmal, es erhob sich in der Gemeinde ein Murren. Ein Murren. Murren ist eigentlich eine innere Unzufriedenheit. Ne? Und ja, diese griechischen Juden, die Witwen vorwiegend, da gab es noch kein Rentensystem. Die hatten zu tun, über die Runden zu kommen und wurden auch wie bei uns wie eine Tafel mit täglichem Essen versorgt. Und jetzt fehlt das Notwendige, weil sie einfach übersehen wurden. Liebe Gemeinde, ist es nicht erst mal tröstlich zu wissen, dass selbst die Urgemeinde, wo alles so gut und glatt zu laufen scheint, was eine stetig dynamisch wachsende Gemeinde ist, tausende von Leuten, Probleme hat, nicht alles im Griff hat, da erhob sich ein Murren. Nun wissen wir ja, wer die Bibel genau kennt, schon aus dem Alten Testament, wenn die Israeliten in der Wüste gemurrt haben, da steht das gleiche Wort dort im Hebräischen, wie auch in der griechischen Septuaginta für Murren. Gogusmus heißt das, nur um es mal zu erwähnen. Ja, das ist so ein widerwilliges Gemurmel, so ein Krämen in sich, wer kennt das nicht? Und wer hat das nicht schon gemacht? Aber Murren ist nicht gegen Leute, gegen Menschen oder gegen eine Organisation, sondern in der Bibel wird Murren als Sünde gesehen. Letzten Endes eine Rebellion gegen Gott. Und jetzt ist es interessant, wie die Gemeindeleitung dieses Problem ernst nimmt. Ich wünschte mir das manchmal auch für unsere Kirche, für unsere Oberen, dass sie dieses Murren oder diese kritischen Stimmen, die viele haben, ja, Kirche müsste doch und Kirche sollte doch, Kirche müsste so viel. Aber dass etwas verändert wird, was in der Basis dringend gefordert wird. Dass schnelle Lösungsmöglichkeiten gefunden werden, um etwas zu verändern, damit Menschen mit dem Evangelium, mit dieser frohen Botschaft erreicht werden. Dass es strukturiert zugeht, wie in dieser Urgemeinde, die eine Struktur entwickelt hat, die sich angepasst hat an den Ärmsten der Gesellschaft und sie nicht aus dem Blick verlor. Da erhob sich ein Murren, weil die Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Und die 12, also die Apostel, rief die Menge der Jünger zusammen, Wie viele das jetzt waren, das weiß man nicht. Und wie das gegangen ist, diese Menge der Jünger, es wird nicht weiter erwähnt. Ist wahrscheinlich jetzt hier auch nicht so wichtig. Aber sie haben die Menge zusammengerufen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und wir das Wort Gottes vernachlässigen. Also hier merkt man, dass Arbeit geteilt werden muss. Dass einer oder ein paar nicht alles machen können, sondern man muss Leute berufen, die befähigt sind, die diese Arbeit tun können. Man muss delegieren. Und somit entsteht hier etwas, was total neu ist für eine kirchliche Struktur, auch in der damaligen Zeit. Nämlich, die Apostel geben dann folgende Anweisung: Darum, ihr lieben Brüder. Hier steht Brüder. Ich muss mal dazu sagen, dass im griechischen Text dieses Wort, was für Brüder steht, das kann man auch mit Geschwister wiedergeben. Also sind die Geschwister, also die Frauen damit auch gemeint. Seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte. Seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Nicht nur, die die Suppe auslöffeln können auf den Teller und weiterreichen können. Nicht nur das, sondern es sollten begabte Menschen sein, geistbegabte Menschen. Und darauf wird ein großer Wert gelegt. Warum? Wer seine Bibel genau kennt, der weiß, wie zum Beispiel der Philippus, der Diakon, diesen Kämmerer aus dem Mohrenland, das Evangelium, diese Jesaja-Schriftrolle ausgelegt hat. Er hatte die Gabe des Evangelisierens. Oder Stephanus, der gepredigt hat und dann dafür später auch den Märtyrertod gestorben ist. Ein Mann, so wird in der Bibel gesagt, voll Heiligen Geistes, dieser Stephanus. Wir aber, so sagen die 12, also die Apostel, wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Hier steht es eigentlich im Griechischen noch viel schärfer. Dieses Wort, was für bleiben oder für verharren steht, das kann man auch mit verharren übersetzen, das proskatero, das hat dieses, das hängt mit dem Verb zusammen, Kratos. Wir kennen das von Kratie, Demokratie. Das hat was mit Herrschaft, mit Macht, mit Gewalt zu tun. Und proskatero, das heißt, wir bleiben mit aller Macht beim Gebet. Weil wir etwas wissen von der Mächtigkeit des Gebets. Meine Tochter hat an ihrem Kühlschrank so ein Aufkleber dran: Mir reicht's, ich gehe jetzt beten. Martin Luther hat einmal gesagt: Ich habe heute viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Und irgendein Kirchenvater hat einmal so einen ganz steilen Satz gesagt: Das Gebet ist die einzige Macht, die Gott besiegen kann. Haben Sie das schon mal so gehört? Das Gebet, die einzige Macht, die Gott besiegen kann. Oberste Priorität in der Urgemeinde hatte das Gebet der Apostel und der Dienst am Wort. Die Wortverkündigung, die Lehre, die richtige Lehre. Und das war der Grundpfeiler der Gemeinde. Das war diese tragende Säule, das Wort Gottes, das Wort der Kraftstrom, wie bei dem Staubsauger. Am Wort Gottes bleiben, das Wort Gottes predigen, nicht vernachlässigen. Nicht diese, dass wir unseren Augenmerk jetzt auf, dass wir auch noch das Essen mit ausgeben. Nicht, dass sich die Apostel dazu zu fein waren, nein, sondern sie haben um diese Wichtigkeit gerungen. Sie haben gemerkt, wenn wir dort nachlassen, mit Gebet und beim Wort bleiben, dann ist der Kraftstrom bröcklich. Dann wird der Kraftstrom irgendwann unterbrochen. Und dann läuft es ganz oberflächlich und plätschert dahin. Und vielleicht ist das in unserem persönlichen Leben auch so. Dort, wo wir das Gebet vernachlässigen, in unseren Kämmerlein. Dort, so wie es Martin Luther einmal gesagt hat, wo nicht gebetet wird, dann kann die Christenheit getrost ihre Sachen einpacken. Es ist das Christenhandwerkszeug, so hat er formuliert. Und die Christenheit kann abziehen. Also ohne Gebet ist alles nichts. Und wo nicht gebetet wird, und das ist das Dilemma, wo nicht gebetet wird, entsteht ein Gefühl von Gottes Abwesenheit. Und das oft auch zuerst im ganz persönlichen Leben. Gebet und der Dienst am Wort. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, den Kämmerer, und Prochorus, und Nikanor, und Timon, und Parmenas, und Nikolaus. Hier werden sieben Namen genannt. Stephanus, den kennen wir auch aus der Apostelgeschichte, er wird erwähnt. Und auch dieser Philippus, was wir vorhin schon erwähnt hatten, das mit dem Kämmerer. Timon, ja, wir kennen vielleicht Timon des Erdmenschen als König der Löwen, ist bekannter als dieser Diakon. Und Nikolaus, wahrscheinlich der später einmal diese Sekte der Nikolaiten gegründet hat, so wie es in der Bibel steht. Man vermutet das, oder einige Theologen vermuten das. Und diese sieben Männer stellten sich vor die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes, so steht zum Schluss, wie ich eingangs schon gesagt hatte, es breitete sich aus. Siegreich ist das Wort Gottes. So wie auch in diesem Namen Nikanor, Nike. Ne? Wer Nike-Schuhe hat, der weiß, das hat mit Sieg zu tun. Oder Stephanus, der mit dem Siegeskranz. Wer das Wort Gottes verkündigt, wer für Jesus unterwegs ist, der ist auf der Seite des Siegers. Und das Wort Gottes läuft siegreich durch die ersten Gemeinden. Es sammelt Tausende von Menschen ein, die begeistert sind von Jesus, die begeistert sind von diesem neuen Glauben, die das sehen, wie die Nachbarn sich um andere Nachbarn kümmern, wie Kranke geheilt werden, wie Menschen gesund werden, wie eine Gemeinde da ist, die nicht in einem krankhaften Wahn zwischen Geistvergessenheit und Geistbesessenheit, so wie heute oft in unserem Deutschland, hin und her pendelt, sondern eine gesunde Ausrichtung, eine Mitte hat. Und diese Mitte ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, danach richtet sich alles aus. Ihr lieben Geschwister, ich komme ja in manche Gemeinden, wo dann manches versucht wird, anders zu machen, auch die Räume anders zu gestalten. Da werden Kaffeetische, da wird nebenbei Kaffee getrunken. Das ist alles schön und gut. Man kann an vielen herummachen, an Äußeren. Man kann Anspiele machen. Man kann auch mal den Kantor am Anfang weglassen. Das ist alles nicht so schlimm. Aber wenn eins fehlt, wenn das Wort Gottes nicht in seiner Dynamik und in der Kraft des Geistes Gottes verkündigt wird, dann krankt alles. Dann kommt Gott nicht zu dem, wozu er uns eigentlich berufen und haben will, nämlich, dass wir von diesem Wort leben. Ich wünsche mir das von Herzen, dass wir wieder eine tiefe Sehnsucht bekommen, in diesem Wort zu Hause zu sein. Dass wir, ob gemeinsam oder in einem Hauskreis oder alleine oder mit Frau, die Bibel studieren. Wie ist es denn gemeint? Rückschlüsse ziehen auf das Alte Testament. Das kann man jetzt auch bei diesem Predigtext tun, wo nämlich dieses Murren im Numeri 4, also im vierten Buch Mose, auch schon geschildert wird, wo Mose ihm die Aufgabe auch zu groß wird. Die Leute murren und wo Jethro, sein Schwiegervater, ihm dann sagt, ja, dann setz doch Leute ein, die Arbeit mitmachen. Du schaffst das nicht alleine. Und dort werden übrigens 70 eingesetzt. Und da ist von zweien, man muss sich das einmal durchlesen, von zweien die Rede, die dort nicht mit eingesegnet werden, die nicht in diesem Zeltlager waren. Und diese zwei Namen, die haben eine hohe Berühmtheit in der Bibel bekommen. Ich weiß nicht, wer die Namen kennt, Eldad und Medad. Symbolisch stehen sie für Freunde Gottes. Und sie haben eine Geisterfahrung gemacht außerhalb des Lagers. Was sagt das? Man kann als Kirche nicht alles kontrollieren wollen, selbst den Heiligen Geist oder den Heiligen Geist überhaupt nicht. Der Geist weht, wo er will und sucht Menschen, die diese Sehnsucht nach ihm haben. Er sucht Menschen, die aufgrund des Hörens und Lesens des Wortes Gottes aufbrechen, Sehnsucht nach mehr haben und Geist erfüllt werden und somit eine Dynamik entwickeln, die attraktiv wird, auch für andere um uns herum, über die Gemeinde, über die persönliche Familie, über die Gemeinde hinaus. Das Christentum in den ersten Jahrhunderten hat expandiert. Wir wissen ja, dass später im Römischen Reich unter Kaiser Konstantin das Christentum Staatsreligion wurde, weil so viele Menschen diesen christlichen Glauben angenommen haben. Aufgrund dessen, dass Menschen da waren, die Tischdienst getan haben. Aufgrund dessen, dass dort Männer und Frauen voll Heiligen Geistes, voll Weisheit und einen guten Ruf hatten, gehandelt haben und sich im Dienst für Gott aufgeopfert haben. Liebe Gemeinde, die Witwen damals war die übersehene Gruppe, die gemurrt haben. Heute weiß man zumindest nach statistischen Erhebungen, dass Singles oft übersehen werden, auch in den Gemeinden. Übersehen, das passiert wohl jeder Gemeinde. Übersehen werden auch oft Menschen mit Begabungen. Mir hat neulich einer gesagt, in einer Gemeinde, die eine sehr große Anzahl an Publikum hatte, also ich komme dort mit meinen Gaben und Fähigkeiten gar nicht zum Zug, obwohl ich eigentlich gut singen kann und ihr Mann auch gut spielen kann, aber da ist schon alles besetzt. Und diese Probleme, die gehen los bei Gemeinden, die mehr wie 40 oder 50 oder 60 Mitglieder haben. Das sind so viele, die sich schön einbringen. Übersehen. Übersehen wird auch oft die Gruppe von Hauptamtlichen, die ihren Dienst tun, den man oft die Spuren ihres aufopfernden Lebens ansieht. Berufene haben oft keinen Feierabend. Berufene haben jenen Tick an Kraft mehr, was andere nicht haben. Berufene haben ein Arbeitspensum, was wir oder die meisten von uns vielleicht scheuen, es haben zu wollen und froh sind, dass wir einen Feierabend haben. Berufene liegen vor Gott im Gebet. Und für sie ist dieses Gebet eine Arbeitsbesprechung, eine Dienstbesprechung, wie es weitergeht. Natürlich gibt es auch die anderen von Berufenen, die sich vielleicht zurücklehnen können, das mag sein. Aber wenn Berufene ihren Dienst ernst nehmen, dann geschieht etwas durch und in der Gemeinde. Und dieses Charisma strahlt förmlich in dieser Attraktivität einer blühenden Gemeinde. So war das in der Urgemeinde, auch wenn das eine Momentaufnahme ist. Und wenn diese Struktur ganz schnell dann wieder zusammengebrochen war und sich die Kirche dann weltlicher Strukturen bediente, weil einfach das Geld, was man brauchte, durch freiwillige Spenden nicht mehr hereinkam. Das war das Problem. Es gab Probleme von innen und außen. Und wenn die Apostel dieses Wort hier verkündigen, dann weiß man genau vor dem Text, da haben sie 40 Hiebe, weniger einen bekommen, vom jüdischen Sanhedrin verordnet. Und sie sollten nicht mehr von Jesus reden. Sie sollten diese Lehre nicht mehr verbreiten. Liebe Gemeinde, das ist jetzt nicht judenfeindlich, was ich bringe, sondern das zeigt einfach diese große Angst, die man hatte, dass diese Christen, diese Judenchristen, förmlich wie eine innere jüdische Sekte sind, wo man nicht weiß, wo das hingeht und wo sich viel mehr Leute anschlossen, als Leute zum Judentum übergetreten sind. Und davor hatte man Angst. Und wahrscheinlich ist viel dem Rat des Gamaliel zu danken, wenn man das im Kapitel 5 liest. Es lohnt sich, das einmal zu studieren, der gesagt hat, lass diese Bewegung laufen. Es wird sich zeigen, ob es gut ist oder nicht gut. Denn wenn sie gut ist, wird sie Bestand haben. Und wenn nicht, dann wird sie sich alleine wieder auflösen. Die Gemeinde, das Christentum hat heute Milliarden von Anhängern. Menschen, die von Jesus begeistert sind. Menschen, die eine persönliche Beziehung zu ihm hegen und pflegen und Sinn und Orientierung geben, egal in welcher Situation ich bin. Wir haben keinen Grund zum Murren. Ich möchte einmal zum Schluss etwas vorlesen, was der Apostel Paulus, was er ein Schüler Gamaliels war, in Philipper 4, Vers 10 und folgende gesagt hat. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und ein Kapitel zuvor schreibt er, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Und das sagt Paulus im Gefängnis, oder aus dem Gefängnis schreibt er das heraus. Tut alles ohne Murren. Sicher haben wir manchmal Grund, unzufrieden zu sein, über Kirchens zu schimpfen, weil uns manches zu langsam geht, weil manche Veränderungen nicht so eintreffen, wie wir das gerne hätten, weil die Basis oft anders denkt und handeln würde als die Oberen in unserer Kirche. Manche sind der Meinung, ja gut, dann gehe ich halt in eine Freikirche. Das kann man machen. Aber Freikirchen kommen auch irgendwann, und man weiß das von vielen, an die Punkte, wo Kirchen schon seit langem gekommen ist. Es menschelt überall. Und moralische Verfehlungen gibt es nicht nur bei Kirchen, sondern auch in Freikirchen. Und dann gibt es auch eine dritte Gruppe von Menschen, die sagen, also ich bin von Kirchen weg, bin in Freikirche gewesen und habe dann die Freikirche wieder gewechselt, weil mir das nicht gefallen hat. Und jetzt gehe ich in gar keine Gemeinde mehr, weil mir nichts gefällt. Jetzt bin ich anonymer Christ. Die Gemeinde, dann hat dich der Teufel genau dort, wo er dich haben will. Nämlich in der Gemeinschaft der Gläubigen liegt eine wundersame Kraft. Und das hat die Urgemeinde kapiert, das haben die Apostel kapiert. Dass wir lernen zu kapieren, wie Gemeindestruktur in Jerusalem funktioniert hat. Nicht, dass wir das kopieren, sondern kapieren, wie es geht, am höheren Stromkreis angeschlossen zu bleiben. Ganz persönlich für jeden von uns und auch als Gemeinde. Der Herr segne an uns diese Worte. Amen.